Wunderschönen guten Tag, hier ist der Michi vom Marathonmann und ich darf euch heute Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 präsentieren. Astra Colada mit den unübertroffenen Herrn Daniel Astroman Hüttmann und seinem Sidekick Hauke Fallout Boy Horace. Viel Spaß euch allen beim Hören und Genießen!
Das ist das einzige Bier, was ich jemals nicht ausgetrunken habe, weil es zu ekelhaft war.
Wo gab es das denn?
In Dosen gab es das.
Echt?
Vor vielen Jahren.
Aber hier? Also Hamburg-mäßig?
Ja, ich habe es mal in Hamburg bei meinem Bruder, als er in Wilhelmsburg lebte, bevor es cool war. Ja. Dann haben sie ihm dann das Auto angezündet. Dann hat er gedacht, okay, ich zieh doch weg. Vielleicht hatten alle recht. Jetzt ist ja Wilhelmsburg
hip.
Muss ich ja schon schämen, wenn man in Ottensen wohnt.
Ja, stimmt. Barmbek auch. Du wohnst in Barmbek.
In Barmbek, stimmt. Ich bin ja in Barmbek geboren.
Übrigens. Ich weiß.
So, ich war tief betroffen, weil ich dachte, ich bin in St. Georg geboren.
Im coolen St. Georg.
Genau, aber das stimmt gar nicht. Dann habe ich irgendwann vor gar nicht so langer Zeit meine Geburtsurkunde gefunden und da stand dann Barmbek drin. Mein Leben wurde als auf eine Lüge gefußt, sozusagen.
Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, eine wunderschöne gute Nacht. Einen wunderschönen Mittsommer, meine Damen und Herren. Wir haben es heute wieder Donnerstag. Es ist Astra Colada Zeit, Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Wie ihr gerade gehört habt, haben sie sich wohl, wir haben schon angefangen. Daniel und ich hatten auch überhaupt gar keine Lust, irgendetwas für uns alleine heute zu machen, weil wir beide recht schlechte Laune haben. Und ein bisschen müde sind und eigentlich so irgendwie so uns ins Bett kuscheln wollen. Und Gott sei Dank haben wir heute einen Gast, der die gute Laune gepachtet hat.
Ja.
Daniel, da es heute dein Gast ist, möchtest du ihn ankündigen?
Ja, es ist der großartige Dennis Jaspersen von der Band Herrenmagazin. Sag mal nicht ehemalig? Nee, ne?
Nö, uns gibt's ja noch.
Also, ich wollte gerade sagen, euch gibt's ja noch.
Ja, ne? Wir haben ja, dass wir eine Tour gespielt haben, ist ja auch erst dann 2 Jahre her. Wenn man überlegt, dass 2020 ja nichts ging, ist es eigentlich letztes Jahr passiert.
Gefühlt ist es letztes Jahr gewesen, ja, stimmt. Genau. Das ist richtig.
Haben wir ein Glück gehabt, dass wir das 2019 gemacht haben und nicht 2020?
Ja, stell dir das mal vor.
Bestuhlt. Ich habe mich ja neulich gefragt, ob die Zukunft ist, jetzt vielleicht so im Herbst, dass man Konzerte spielen kann, die schlecht im Vorverkauf sind. Also, dass sich das so umdreht. Dass man sagt, ja, glaubst du, wir können die Tour spielen? Ja, also bei euch läuft der Vorverkauf so schlecht, das können wir auf jeden Fall machen.
Also, stimmt, das könnte passieren.
Oh nee, es läuft zu gut. Nee, ich sehe das schwarz. Es läuft so gut.
Ja, aber wenn ich jetzt die Hamburg-Konzerte, macht ja im Mai, die werden irgendwie 10 Jahre, machen halt so ein Geburtstagsding, spielen Selig, Fersengold, Matzen und, was war das noch?
Unheilig miteinander? Nee,
T.S. Ullmann.
Das sind so vier Bands.
In der Barclaycard.
Also. Ja, das sind so vier Bands, gesehen, die überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben. Was machen denn Fersengold, Matzen und wer noch?
Selig, Fersengold, Matzen, T.S. Ullmann.
An einem Tag?
Nee, also an 4 darauffolgenden Tagen, also hintereinander weg. Und ich meine, dass die 600 oder 800 Leute in die Barclaycard lassen. Also unten ist halt bestuhlt, ganz normal Vorderbühne. Und dann haben sie nur diese ersten oberen Ränge sozusagen genommen und dann auch immer nur so einzeln und verteilt.
Warum machen sie das nicht in die ganze Halle? Und lassen dann 1200 rein?
Ich glaube, dass die vorsichtig sind und einfach darauf hoffen, dass sie überhaupt 800 reinlassen dürfen.
Ah.
Wenn es überhaupt im Mai möglich ist, hygienemäßig Konzerte zu machen, das weiß ja auch noch keiner.
Im Mai, ne? Ist auch
das ein bisschen ist optimistisch. Halt schon, ist optimistisch, finde ich nämlich auch. Vor allem Indoor, ne? Das wird haarig, so.
Aber auch geil. Also als Kunde jetzt in der leeren Barclaycard Arena, das finde ich eigentlich ganz entspannt.
Finde ich auch ganz geil. Karten waren dementsprechend teuer, also fand ich jetzt 50 Euro,
ja.
Kann man schon mal, also ist schon eine Ansage auf jeden Fall, aber das Ding ist ja, muss ja auch bezahlt werden, ne? Also die Barclaycard Arena sagt ja auch nicht so, ach komm.
War im Stadtpark ja auch so teuer.
Ja, Stadtpark war auch. Ja,
sehr
ja.
teuer.
Ja, Stadtpark war auch teuer, das stimmt.
Ja, aber gut, bin mal gespannt, was passiert. Also vor allem, was im Herbst sein wird. Also ich glaube, dass der Sommer wahrscheinlich so ähnlich wird wie letztes Jahr.
Hoffen wir alle.
ja,
dass das so wird.
Das ist immerhin das, ne?
Genau.
Ach, ich bin ja optimistisch. Also ich habe neulich auch mit einer, jetzt schon langweilig. Ich habe neulich mit einer Bekannten gesprochen und die war so ganz pessimistisch und fand das alles so, nein, wir werden auf keinen Fall werden wir dieses Jahr geimpft und irgendwie, ja, dachte ich, kann man so sehen, aber ich entscheide mich dagegen,
Das ist auch, glaube ich, ganz gut.
Also was soll man machen? Also ich versuche mir meinen Optimismus, ich lasse mir meine Hoffnung von niemandem verderben, auch nicht von Fakten.
Das ist ganz interessant. Fühlt sich gerade so ein bisschen an, als wenn ich euch bei Clubhouse zuhöre.
Clubhouse. Bin ich heute beigetreten.
Ich gestern und ich verstehe es noch nicht so richtig.
Ich bin heute auf dem Weg zum Podcast. Habe ich etwas gehört über Social Media Management von Parteien, politischen. Das war jetzt gar nicht so uninteressant. Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden und finde es aber irgendwie ganz aufregend, dass man, eigentlich ist es ein Live-Podcast mit vielen Leuten.
Schon, oder?
Und man kann auch mal beitreten. Also man kann auch immer das Händchen heben und sagen, ich möchte gerne etwas sagen.
Ja, genau.
Die erste Frage, wahrscheinlich ist es in populären, also mit, wenn viele Leute drin sind, wahrscheinlich schwierig, dann gehört zu werden. Ich weiß nicht, was da so eine Größe ist.
Du kannst als Moderator, wenn du die Veranstaltung selber erstellt hast, auch Leuten das Momentum geben, damit sie reden können.
Ich wollte gerade sagen, der Moderator muss dir ja sowieso das Momentum geben, dass du redest.
Genau.
Du drückst ja auf dieses Händchen sozusagen, dann sieht der Moderator das und dann fügt er dich ja sozusagen hinzu. Ja. So habe ich das verstanden.
Ja, so habe ich es auch verstanden. Beziehungsweise wahrscheinlich ist es in großen, also wenn dann irgendwie große Namen sich unterhalten, wahrscheinlich dann so, dass sie das einfach abschalten. Also und dann niemandem, dass man nur zuhören kann.
Ich bin gespannt, wo das hingeht, auf jeden Fall, weil noch sieht's halt so ein bisschen eher so aus, als wäre es eher, also fast, also panelmäßig.
Ganz ehrlich, ich glaube, noch lebt es davon, dass man eingeladen werden muss. Mhm, weil ich war gestern, als ich vorgestern davon gelesen hatte, dachte ich, warum bin ich noch nicht eingeladen? Also, hallo?
Man sieht ja halt auch immer, wer von wem eingeladen worden ist.
Ja, das heißt,
du kannst ja nicht immer, musst halt immer aufpassen, wen du halt einlädst.
Da habe ich mir aber auch einen ganz besonderen Freund für ausgesucht, um da betteln zu gehen.
Ich hatte Patrick Jansen, der hat mich da einfach hinzugefügt.
Genau, ungefragt.
Ja, genau, mich auch ungefragt.
Ja, ich glaube auch, übrigens, ich entschuldige mich jetzt schon bei all meinen Kontakten. Ich glaube, ich habe da ungelesen auf den Knopf gedrückt, der dazu führte, dass alle meine Kontakte diese SMS. Obwohl, du bist ja auch in meinen Kontakten. Hast du diese SMS bekommen?
Nee.
Du bist ja aber auch schon drin.
Okay. Genau.
Ich muss mal jemanden fragen, der nicht drin ist.
Ja, das stimmt. Fuck. Das stimmt, das würde mich auch mal
interessieren. Das ist mir sehr peinlich.
Dein ganzes Telefonbuch einmal.
Ja, alle.
Jetzt komme ich mir gerade vor wie drei Opas, die entdeckt haben, dass gerade, dass man Videos aufnehmen kann.
Ja.
Du hast es schon gehört.
Ja.
Du willst abends eine Serie gucken, kannst du aber nicht, weil Oma schon ins Bett will. Und dann musst du halt mitkommen und darfst vielleicht noch was lesen, aber es gibt halt dieses neue Gerät, da schiebst du einfach eine Videokassette rein, drückst auf Record und dann nimmt er die Serie auf und kannst zu jeder Zeit kannst du das gucken. Und so fühle ich mich halt gerade, weil alle um mich herum so, bist du Clubhouse und so, voll krasses Gesprächsthema und so. Ja. Und genau das neue Ding, Zukunft, und was ist mit Datenschutz? Ja, das ist ja erstmal egal, Hauptsache ist exklusiv so.
Datenschutz ist erstmal egal.
Das ist erstmal egal.
Hauptsache, ich weiß auch, als wir angefangen haben mit diesem Internet. Ah, soll ich da meine Telefonnummer angeben?
Ja, genau, stimmt.
Oh,
stimmt.
Oder soll ich da meine E-Mail? Oh Gott, ich will ja nicht so viel. Und jetzt so, fuck off, ist mir alles scheißegal. Hier, meine Nummer.
Verbinde dich mit Facebook, die haben sowieso alles.
Ach ja, genau, Login über Facebook ist mir auch alles scheißegal. Nee, aber ich glaube, davon lebt das Clubhouse, dass man erstmal nicht rein darf. Ich glaube, sobald alle rein dürfen, gehen alle, die was auf sich halten, wieder raus.
Ja, dann gehe ich auch raus. Also sobald da irgendwelche Leute drin sind, die ich nicht für cool befinde, gehe ich sofort raus.
So wie bei Telegram, als der Wendler dann bei Telegram eingestiegen ist und auch alle rausgegangen sind.
Oh, nee, da bin ich ja reingegangen. Ja.
Natürlich, deshalb bleiben halt auch total viele Leute drin, um sich den ganzen Bullshit anzuhören von anderen Leuten.
Ja. Nee, ich habe auf dem Weg hierher dieses Clubhouse gehört, das war interessant, aber auf dem wirklichen Weg hierher habe ich dann das ausgemacht, weil ich so gestresst war, dass ich zu spät gekommen bin. Denn man muss sagen, ich war gerade nicht bei der richtigen Location. Ich bin einfach nach St. Pauli gefahren, obwohl ich um die Ecke von diesem Club wohne. Ich weiß nicht, was mit mir und diesem, man darf es ja sagen, hier in der Hebebühne.
Wir befinden uns gerade im Vogelnest der Hebebühne.
Genau, und ich wurde nämlich vor 2 Jahren wahrscheinlich von meinem Freund Daniel Benjamin eingeladen auf ein Konzert an der Hebebühne und bin dann zum Konzert gegangen und das hat man festgestellt, das Konzert war gestern. Also, was war passiert? Er hatte mir um 0.01 Uhr oder 0.30 Uhr oder sowas mich eingeladen, kommst du morgen zum Konzert? Und ich bin natürlich, also um 0.30 Uhr schlafe ich. Ja, hab dann also am nächsten Morgen um 7 Uhr diese Nachricht gelesen. Ah, morgen Konzert, super. Und dann bin ich halt einen Tag zu spät. Und jetzt, wo habt ihr mich eingeladen in die Hebebühne und ich bin zum Nordspeicher gefahren. Ich weiß nicht warum. Es ist verflucht. Dieser Laden und ich sind verflucht. Der will vielleicht nicht, dass ich hier bin.
Jetzt bist du ja hier. Und du bist auch beim richtigen Podcast. Und,
ja.
Du bist bei Astrakulada. Ich bin
so oft zu Podcasts eingeladen.
Ja, ich habe gerade schon gewitzelt, hätten wir vielleicht Rasmus eingeladen, wäre Rasmus vielleicht einfach aus Gewohnheit direkt zum Übel und Gefährlich gefahren.
Ja, aber
und gar nicht hierhin. Und so, ey, ich bin jetzt da, wo seid ihr denn? Ja, wo bist du denn? Ja, im Übel und Gefährlich. Ja. Nee, Rasmus, Hebebühne. Nur weil du da arbeitest, musst du da nicht hinfahren.
Ja, ich war neulich im Übel. Das war aufregend.
Was habt ihr da gemacht?
Hab ein Video gedreht.
Für etwas Neues?
Ja, ich habe doch, ihr seid schlecht vorbereitete Gastgeber, ich habe doch gerade eine Kinderplatte.
Wir sind voll gut vorbereitet. Da wären wir
nämlich drauf. Krümelkind. Ich bin das Krümelkind.
Genau. Ey, das ist so ein scheiß Ohrwurm, Alter. Das ist unfucking fassbar. Wirklich, das ist so hart schlimm. Und wenn ich ein Kind, also ich find's gut, ich finde den Song Dankeschön. Wirklich, wirklich gut. Aber wenn ich Kind wäre, ich würde es so feiern. Wirklich. Ich würde einfach denken so, ey geil, da sind zwei Typen und die reden einfach darüber, wie geil das ist, einfach rumzukrümeln und es juckt keinen.
Ja, das war die Idee und die Schwarzlichtszenen haben wir im Übel und Gefährlich
gedreht. Ah, okay.
Genau, darum waren wir da. Das war sehr komisch, weil die da auch umbauen, kriegen eine neue Lüftung.
Genau.
Sah sehr wild aus alles.
Es sieht gerade in jedem Club total wild aus. Das Molotow sieht aus, als wäre da eine Bombe eingeschlagen. Das ist total krass.
Da proben Leute jetzt.
Ne? Ja, genau. Und die
Abramowitsch?
Ja, wahrscheinlich. Und die Frau vom Chef macht da auch so ein bisschen Kunstzeug. Die stellt auch irgendwie was aus. So. Aber jeder Club ist, glaube ich, gerade einfach eine Baustelle. Außer der hier, der sieht einigermaßen aufgeräumt aus hier, aber sonst.
Außer die Astra-Stube.
Ach nee, stimmt, die ist auch aufgeräumt.
Die Astra-Stube und dieser Laden ist halt aufgeräumt. Haben halt mich als Hausmeister.
Ja.
Ah, okay.
Nee, ist halt praktisch ja auch unser Wohnzimmer. Ich meine, wir hängen halt hier die ganze Zeit ab und.
Also entweder hier oder Astra-Stube.
Wer mag denn schon? Und wir haben eigentlich schon alles fertig gemacht im ersten Lockdown. Jetzt gibt es auch nichts mehr, was man jetzt fertig machen kann. Krass. Aber bleiben wir weiter beim Krümelkind.
Genau.
Da musste ich nämlich gerade dran denken, ist das Krümelkind eine Hommage? Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht.
Das ist auf jeden Fall auch ein Lied, was mich sehr inspiriert hat. Also die Sesamstraße ist für mich ein Fixstern sozusagen in der sozusagen im Plan gewesen, als wir diese Platte geschrieben haben. Also diese Sesamstraßen-Songs und Muppets-Songs der 70er und 80er Jahre, das war auf jeden Fall immer für mich so die Benchmark, wie man so sagt, dass es in diese Richtung gehen soll und dass man nicht dieses Kindermusik, diese Kindermusik macht immer so Pipi, Kaka, Hubu. genau. Und insofern kann das gut sein, dass das mich irgendwie inspiriert hat. Außerdem sind Ernie und Bert für mich die größten Künstler des 20. Jahrhunderts.
Aber ist einer von, ihr habt da zwei Songs, glaube ich, jetzt schon drauf.
Der nächste kommt am 12. Februar und halt wird den Titel tragen Klettverschluss Hauke.
Ich heiße Hauke.
Jetzt echt? Klettverschluss Hauke.
Klettverschluss Hauke.
Lass mich raten. Klettverschluss Hauke kann sich halt nicht die Schuhe zubinden.
Nee, Klettverschluss Hauke rennt gerne einfach. Der rennt sehr gerne.
Darum.
Und der ist sehr ungeduldig und während die anderen noch die Schuhe zu binden, kann man mich schon auf dem Sportplatz finden. Das ist schon, der ist schon los, wenn alle anderen noch sich mit so. Und dann natürlich wird natürlich auch die Frage aufgerufen, ob er schon schleifen kann. Aber wie er damit umgeht, werdet ihr am 12. Februar fahren.
Warst du ein Klettverschlusskind, Daniel? Ich war auf jeden Fall ein Klettverschlusskind.
Also ich hatte auf jeden Fall Schuhe mit Klettverschluss, definitiv. Das war damals auch, glaube ich, angesagt irgendwann mal, dass dieses Kleppding so. Ja. Aber das war gar nicht so lange tatsächlich.
Nee, es hat sich irgendwie so richtig, setzt sich das nicht durch, nee. Ne?
Absolut nicht.
Ich hatte Klettverschlussschuhe, das war so ein Hund. Es war ein großer Klett, der so ein Hund war, der über den ganzen Schuh ging. Nee, das war, diese Platte zu schreiben, war ein großes, großes Vergnügen. Owe und ich haben uns kennengelernt im Rahmen dieses, als es mit Herre Magazin so pausierte, dann habe ich ja für Unter meinem Bett recht viel geschrieben und da habe ich dann Owe kennengelernt. Und dann hatten wir so, also haben wir uns irgendwann gestanden, dass wir die fixe Idee hatten, eine Kinderplatte zu schreiben. Und dann hatte er schon Material oder Ideen und ich hatte Ideen und auch schon eine Handvoll Songs. Und dann haben wir eigentlich in Windeseile 17 Songs zusammen.
Aber Windeseile jetzt, weil ihr einfach schon Material hattet.
Wir hatten Material und wir haben aber dann einfach zusammen geschrieben und es hat sich herausgestellt, dass wir einfach sehr, 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 sehr gut zusammen schreiben können. Uwe ist auch der deuglich bessere Musiker als ich.
Uwe ist von Game Over.
Die Game Over, ne? Genau. Mhm. Genau, Uwe und auch Topos in the Art Director
genau, gespielt. Genau, das war die zweite Band, die ist mir vorher nicht eingefallen, stimmt.
Und dann haben wir das wirklich vom ersten Treffen, bis dann die Aufnahmen und so waren, also die Aufnahmen waren auch gerade erst, ne? Also es war, ging alles ratzfatz. Durch Corona war es halt auch so, dass alle sehr viel Zeit hatten auf einmal. Und insofern sind wir Corona-Gewinner. Genau, dann, dann haben wir die Platte aufgenommen und jetzt ist schon das erste Lied sofort raus.
Und wer bringt sowas raus? Also wer, also ist das ein, ich sag mal, Label jetzt? Also ist
Oettinger.
Ein
Label? Oettinger Buchverlag eigentlich.
Ah, okay.
Die auch die Unter meinen Bett-Sachen machen.
Ich wollte gerade, das wäre die nächste Frage gewesen. Die machen wahrscheinlich auch die Unter Bett-Sachen, genau.
Ja, also die Kindermusik ist so ein, das ist schon auch ein Thema für sich, weil recht viele Leute, glaube ich, da ein bisschen so draufspringen gerade. Wir auch. Porky hat ja auch eins gemacht von Deichkind. Und es ist halt so, dass es einfach sehr viel schlechte Kindermusik gibt. Mhm. Wahnsinnig viel. Und deine Freunde haben das, glaube ich, auch so ein bisschen losgetreten, die ja schon vor vielen Jahren das irgendwie entdeckt hatten und ein unfassbar erfolgreich sind.
Mega.
Sporthalle. Mega Sporthalle.
Absurd.
Unglaublich.
Ja.
Aber das ist auch echt toll, was die machen. Und wir haben uns halt überlegt, wir wollen das wieder so Sesamstraße, also die gute Sesamstraße, wo das alles selbst, also wo das handgemacht, das hasse ich so sagen, aber wo es so eben mit wirklichen Instrumenten gespielt wird und es eben nicht alles dann aus dem Computer kommt und wo man nicht sagt, okay, wir machen jetzt eine Kinderplatte und dann ist es ja irgendwie auch ein bisschen egal und wir machen das alles MIDI und bauen das uns irgendwie zusammen und es klingt furchtbar, sondern dass wir das wirklich mit so einem sehr lebhaften und auch leicht wahnsinnigen Vibe machen wollen. Und das hat extrem viel Freude bereitet. Das Schlagzeug hat Timon gespielt von Helge und wir haben eigentlich die Rhythmusgruppe von Helge haben wir geklaut, auch Niklas. Und dann und Klavier hat Nina Müller gespielt. Und dann haben wir das bei Sönke aufgenommen, auch Sönke von Torpus, der in Nordfriesland ein Studio sich unlängst gebaut hat. Und das war ein großes, großes Vergnügen.
Bist du selber Vater?
Ja, also ich bin vor 2019 Vater geworden und habe deshalb vielleicht auch, war dann die Hürde so ein bisschen geringer, dann das zu machen, weil irgendwie habe ich ja auch selber mit mir, also das ist ja auch irgendwie nicht so cool, so ein Kindermusik irgendwie. Aber man.
Warum nicht? Also die Frage ist halt für mich, warum ist es nicht cool, Kindermusik zu schreiben? Das, gerade weil du auch Unter meinem Bett erwähnt hast.
Ja.
Und Unter meinem Bett, ich glaube, welche Volume 5 schon?
Volume 6 schon.
Ja. Und wenn man bedenkt, was da eigentlich auch schon für Indie-Künstler mitgemacht haben, Beiträge gemacht haben.
Ja, aber das ist ja für die immer so ein Song, so, ne? Es ist schon was anderes, dann eine wirkliche Platte zu machen. Und irgendwie denken, also einleiten muss man sagen, mein Freund Matt, der aus Amerika, der war mit einer Deutschen zusammen und lebte hier eine ganze Weile und dann irgendwann sagte er zu mir, Germans are obsessed with being cool. Und das trifft es so auf den Punkt so, weil man irgendwie so, was denken die Typen irgendwie, was denken die Leute, wenn ich eine Kinderplatte mache, ist das noch cool, ist das, wie sieht das aus, wie wirkt das? Und dann ist schon die Kreativität und das Momentum ist schon so im Keim erstickt, dass man so ganz steif wird. Also das Kind zu haben, hat mir auf jeden Fall geholfen, dann das zu überwinden. Und jetzt, wo der erste Song auch raus ist, ist auch der Knoten gelöst und ich kann das umarmen und freue mich wahnsinnig auf die Platte, denn die Platte ist extrem gut geworden und auch songwritermäßig ist es für mich ein sehr heilsamer Prozess gewesen, diese Platte zu schreiben, vor allem mit Uwe, weil dieses Krümelkind zum Beispiel, das ist entstanden, da lag ich im Bett. Also die Idee war von Uwe, muss ich fairerweise sagen, dass man ein Lied über Krümeln schreiben. Und der Twist am Ende mit dem, dass ich die Spuren nur hinlege, wenn man mich findet, hat er auch schon. Das hat er mir so gesagt. Und ich bin ein ziemlich guter Hausaufgabentyp. Und dann lag ich im Bett und dann auf einmal ist mir eingefallen, überall, wo ich bin, fliegen Krümel hin, ich bin ein Krümelkind. Und dann bin ich aus dem Bett geschlichen, niemand aufgeweckt und bin in mein Zimmer und habe den Text so runtergeschrieben, so wie er ist. Und das ist mir wirklich seit Jahren nicht passiert. Seit Jahren ist mir das nicht passiert. Und da glaube ich auch nicht, weil das irgendwie ein infantiler Text ist oder der irgendwie leicht ist oder so, das nicht, sondern Ich glaube, weil so viele Schranken im Kopf weg waren. Mhm. Man nimmt ja so viel mit, auch wenn man so Indie-Musiker ist oder so, und obsessed with being cool, mhm. Dann hat man so viel Grenzen und so viele Schranken im Kopf. Und was denkt der, oh, der Musikexpress, oh, die Visions.
Genau. Entschuldigung, die Musikpolizei.
Ja, genau. Alles so. Und weil das weg war, konnte man wieder so kreativ sein. Und es hat für mich, weil es mir gezeigt hat, oh, anscheinend kann ich ja Songs schreiben. Das war sehr schön. So, jetzt habe ich aber wirklich schon gleich zum Anfang.
Alles rausgehauen, was du hattest.
Alles rausgehauen. Jetzt kommt nur noch. Ansonsten bin ich hier im Baby-Wonderland gerade. Also machen wir uns nichts vor. Meine Frau verdient viel besser.
Ist bei uns aber auch so. Aber das ist ja auch gerade nicht schwer im Kulturbereich, dass die Frau besser verdient als die andere. Also es ist jetzt ja gerade wirklich, ne? Aber es war auch vorher, glaube ich, so. Also von daher.
Guten Tag, mein Name ist Hauke Horreis, ich bin Single.
Aber war da, hast du dann auch so, also weil du ja gerade sagtest, es war dann sehr einfach, Songs zu schreiben, oder wo dann halt, ich sag mal, die Dämme gebrochen sind, ja, sozusagen, hattest du dann vorher auch immer noch so ein bisschen so die Herangehensweise an Songs, wie du es bei Herrenmagazin gemacht hast? Also eine Schranke zum Beispiel?
Ja, wie ich bei Herrenmagazin rangegangen bin, als es noch unverkrampft war. Mhm. So. Es ist natürlich auch so, dass man, das Leben verändert sich ja. Und natürlich bin ich nicht mehr bei der dritten Platte nicht mehr der Mensch gewesen, den ich bei der ersten oder zweiten Platte war, wo ich mit, also die erste Platte habe ich ja in meinem Kinderzimmer noch geschrieben. Da habe ich noch Lili Lametta habe ich zu Hause geschrieben, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Mhm. Oder auch Lichter der Stadt. Das habe ich alles.
Im Kinderzimmer.
Ich habe eigentlich die Mehrheit der Platte, ist auch egal. Ich habe das zu Hause geschrieben. Und dann bin ich, die zweite Platte habe ich geschrieben, da war ich gerade ausgezogen. Da habe ich mit Paul zusammen gewohnt auf St. Pauli. Was da los war, kannst du dir vorstellen irgendwie, und dass man da irgendwie sich eine Platte aus dem Ärmel schüttelt, das war recht leicht. Aber irgendwann wird es ja komplizierter. So. Mhm. Dann hat man auch so Gedanken, dass man natürlich auch sich entwickeln will und neu erfinden möchte. Und also ein Schwachsinn. Im Nachhinein denkt man so, weil das ist wirklich, das war dann der Punkt, wo es dann schwierig wurde. Und für mich. Ganz allein für mich. Und da muss man weg. Es gibt ja diesen Spruch, out of the comfort zone is where the magic happens. Mhm. Und das ist der größte Schwachsinn. Also mach, was du kannst. So, mach, was du kannst und sei stolz darauf und scheiß auf die anderen. Das ist eigentlich der viel bessere Rat. aus meiner Comfort Zone war ich, als ich eine Kinderplatte geschrieben habe. Weißt du? Ja. Das war wirklich eine Comfort Zone, das war wirklich raus. Und alles andere war dann nur verkrampft. Und dann darum bin ich extrem froh, dass das jetzt wieder so irgendwie, dass es so wieder frisch sich anfühlt.
Du sprichst auch sehr frisch drüber. Also ja. Du setzt dich jetzt da nicht jetzt in den Ohrensessel hinein und sagst so, ja, das war eine schwierige Zeit.
Ja.
Dann ist das und das passiert, der und der ist gestorben und ich war da und dann habe ich mir gedacht, gerade jetzt auch sozialkritisch wäre es wichtig, Corona-Album, hat uns ja alle so was gekostet, hat uns alle etwas gekostet und es hört sich gerade sehr, sehr, jetzt bin ich ganz gespannt, wie die ganze Platte sich anhört.
Mega gut.
Total.
Ich auch richtig mega gut. Es ist tatsächlich eine richtig tolle Platte, das sage ich sogar ohne zu lügen. Mhm. Ich habe es auch schon gesagt und das stimmte nicht.
Aber das Management hat gesagt, wir müssen sagen, das ist eine gute Platte geworden.
Ja, genau. Man sagt ja immer, oh, das ist eine ganz wichtige Platte für uns.
Gibt es so einen Song, wo du sagst, oh, eigentlich wäre ich jetzt auch total damit komfort, wenn der jetzt nicht auf dem Album gelandet wäre, weil ich den so absolut blöd finde?
Von den neuen? Nee.
Nee, nicht von den neuen, nicht.
Von den alten?
Von den Herrenmagazin. Oh, ja, sag mal deine Top 3.
Ich hätte das ganze letzte Album hätten wir nicht machen müssen, sagen wir so.
Darf ich ganz ehrlich was sagen?
Ja.
Ja. ich bin wirklich.
Was ist eigentlich mit euren Mikrofonen hier los?
Das wackelt halt so.
Noch niemals wurde die Mikrofonstative so angetouched. Heute.
Also ich bin wirklich großer Herrenmagazin-Fan, vor allem vom zweiten Album. Das erste ist natürlich, ne, das war damals halt auch eine Zeit, wo es rauskam, wo das total gepasst hat, fand ich. Und wenn ich mir jetzt die Songs anhöre, denke ich mir erstmal, boah, ist das Kacke aufgenommen. Aber trotzdem hat es halt ultra seinen Charme. Es ist immer noch unglaublich gut. Aber ich finde das zweite Album viel, viel besser.
Das erste Album, meinst du? Kacke aufgenommen?
Ja, Azugift.
Ja, das ist halt sehr, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also du hättest das nicht, also ich glaube, das hat der Tobi Siebert gemacht. Mhm. Und sorry, Tobi Siebert hat das Beste daraus geholt, was ging. Also er hat sich für eine Strategie entschieden.
Ja.
Und die Strategie war fett und hat ein sehr strenges Editierregiment gefahren, was aber auch notwendig war, weil sonst wäre es einfach völlig auseinandergefallen. Wir waren damals noch sehr, sehr klein und da war, es war sehr wild alles, ist auch egal. Aber die Platte klingt halt sehr, sehr, sehr fett und sehr streng editiert und das war auch die richtige Strategie in dem Moment. Die zweite Platte haben wir dann live eingespielt. So. Und das hat wieder einen ganz anderen Charme.
Ja, komplett.
Hat wieder einen ganz anderen Charme. Und ja, die dritte Platte, ich mag die dritte Platte sehr gerne, aber die letzte Platte war für mich eine schwierige Zeit.
Was ist denn da passiert?
Ich habe einfach völlig verkrampft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe mir da auch 70% der Schuld gebe ich mir. Für ganz, ganz klar, eindeutig.
Sehr ehrlich.
Ganz 100%.
Das finden wir auch, deshalb würden wir jetzt eine Pause machen. Wir haben eine Playlist, die heißt Astrakulada Nachtasyl. Jeder unserer Gäste darf sich auf unsere Playlist auch gerne einen Song wünschen.
Oder auch zwei oder drei.
Oder auch zwei oder drei. Wenn du möchtest, darfst du dir einen Song auf unsere Playlist wünschen, lieber Dennis.
Ja, du! Achso, ich habe gar nicht aufgepasst. Gerade. Da muss man ja. Jetzt ist ja ein Moment, wo man sowas ganz Aktuelles sagen muss und wo man dann den Leuten offenbart, dass man total im Zeitgeschehen ist. Ja, was sage ich denn da? Ich nehme das erste, was mir gerade eingefallen ist, aber das ist auch schon ein bisschen älter, aber das ist Motion Sickness von Phoebe Bridgers. Nämlich das ist nämlich ein ganz tolles Lied.
Ja, das stimmt. Ich habe gestern mir alle vier Folgen von dieser ZDF-Doku The True Story of Punk angeguckt von Iggy Pop. Kann ich jedem empfehlen, ist wirklich eine großartige Doku. Und ich wünsche mir von The Clash I'm So Bored With USA und von den Ramones I Wanna Be Sedated.
Und somit hören wir uns gleich nach diesem kurzen Einspieler.
Hallo ihr Lieben, hier ist der Michi vom Marathonmann und ja, ich wollte euch ein bisschen erzählen, was ich so gerade mache in dieser etwas schwierigen Zeit, in diesem Lockdown, wo wir uns gerade befinden. Und man kommt ja immer auf neue Ideen oder macht sich viele Gedanken, was man so machen kann, dass man sich dennoch gut fühlt, wohl fühlt, kreativ bleibt. Und ich habe angefangen, meine Wohnung etwas zu renovieren und zu dekorieren und umzugestalten, weil man ist ja den größten Teil ist hier in seinen vier Wänden und will sich ja da wohlfühlen. Und deshalb habe ich hier mal alles umgeändert. Hat super Bock gemacht, bin immer noch dabei. Ich bin ja ganz, ganz großer Filmfan und habe diese Leidenschaft gerade wiederentdeckt. 80er-Jahre-Filme, 80er-Jahre-Horrorfilme und habe meine Wohnung sogar ein bisschen dekoriert und habe mir Sachen gekauft, die ich mir noch nie gehofft habe, wie Horrorfilmmasken und Merchandise von meinen Lieblingsfilmen. Und ich muss sagen, das hat mir super geholfen. Jedes Mal, wenn ich in die Wohnung komme, habe ich ein saugutes Gefühl. Ich erinnere mich an die 80er Jahre, wo ich noch relativ jung war, aber viele, die haben mich krass geprägt und diese Filme auch. Und ich habe viel gesammelt an Filmen und hat total Spaß gemacht. Und ja, das mache ich gerade wieder. Jetzt kriegt man ja alles irgendwie ziemlich leicht im Internet oder zu bestellen. Bin auch großer Filmcover-Fan. Und ja, das habe ich gemacht und fühle mich jeden Tag echt gut. Und es geht immer weiter. Es gibt so viele tolle Sachen, die ich hier noch anbringen will. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann schaut doch auch mal, was ihr an eurer Wohnung ändern könnt oder machen könnt. Und ja, jeden Tag ein gutes Gefühl habt. Dann viel Spaß damit. Ich hoffe, jemand nimmt diesen Tipp an.
Weil, Entschuldigung.
Willkommen zurück. Wir waren gerade mit dem Gespräch, haben gemerkt, wir haben noch gar nicht angemacht.
Genau, wir haben gerade darüber gesprochen, wie toll es doch ist, eigentlich mal wieder Alkohol zu trinken. Und dass es eigentlich total gut ist, dass Menschen Alkohol trinken, Alkohol verbindet.
Also ich bin ja
willkommen
nicht,
im Bierkönig. Also,
wenn ich jetzt sagen würde, ich trinke keinen Alkohol, wäre das sehr gelogen.
Die harten Zeiten sind aber vorbei.
Nein, aber gut, Lockdown-Wein ist angesagt.
Ist das schwieriger gewesen im Lockdown für dich, ohne Alkohol klarzukommen als
Nein, aber ich bin jetzt wirklich kein Kostverächter und wir haben uns aber jetzt angefangen, wieder Cocktails zu trinken und machen jetzt uns selber zu Hause immer Cocktails.
Sehr schön.
Ja, super.
Das machen gerade echt viele tatsächlich.
Ja, ja. Gut, was soll man auch machen? Man kann ja auch nicht die ganze Zeit Bier trinken. Nee. Dann fühlt man sich so uninspiriert.
Ja.
man geht ja nicht mehr saufen. Und saufen ist ein teures Hobby.
Absolut.
Absolut. Und wenn das ganze Geld weg ist, so, und man nicht mehr essen gehen kann, man kann nicht mehr saufen gehen, man geht nicht mehr auf Konzerte, dann hat man ja ein bisschen was über und das gibt man alles in guten Scheiß aus. So, und dann habe ich mich wieder gefunden, so, oh, dieser 30 Jahre alte Portwein, den bestelle ich jetzt aber. Also, was? Kraftbier, das, ja, ganze Kiste. Ganze Kiste. Nee, aber genau, ich bin ganz froh mit dem Bier, weil wie gesagt, ich bin ja sonst Stay-at-home-Dad gerade. Sehr, nur Kind.
Wie alt ist?
Der ist 2. Noch nicht ganz 2. Wird im April 2. Und ich hänge jeden Tag auf Spielplätzen rum. Mhm. Spielplätzen und jetzt, wo ja auch die Kitas wieder zu sind, in den nächsten 3 Wochen werde ich ihn auf jeden Fall komplett haben.
Bist du jemand, der jetzt auch am Rumschreien ist, dass es alles überhaupt nicht geht und überhaupt nicht klarkommt mit seinem Kind?
Nee, ich bin kein Schwurbler.
Achso. Nee, das machen wir.
Das ist aber, ja, das ist, ich weiß, was du meinst. Da ist das Alter sehr entscheidend.
Okay.
Da ist das Alter sehr entscheidend. Und ich kann zum Beispiel auch verstehen, im ersten Lockdown waren ja eine Zeit lang auch die Spielplätze zu. Mhm. Und das ist wirklich furchtbar.
Ja, das glaube ich sofort.
Das ist furchtbar. Weil Spielplätze sind ganz wichtig.
Ihr seid ja auch eine Stadtfamily, ne?
Ja, ja, wir wohnen ja um die Ecke. Also,
Altona.
Ja, Altona, genau.
Ortensen City.
Ortensen. Genau, aber unser ist 2 und den kann man auch, wenn man mit dem rausgeht in den Park, dann ist der auch ganz gut beschäftigt und dann Ball und Bücher vorlesen. Kinder, die in die Schule gehen oder ein bisschen älter sind, das ist natürlich was ganz anderes.
Aber würdest du dir das zutrauen, wenn dein Kind jetzt in die Schule gehen würde, also was es ja irgendwann macht und dann haben wir hoffentlich ja kein Corona mehr, den halt zu Hause in Anführungsstrichen zu unterrichten?
Das stelle ich mir sehr schwer vor, weil ich sehr schlecht in der Schule war.
Genau das Gleiche habe ich nämlich auch mal gedacht.
Spannend, aber vielleicht könnte man es nochmal lernen.
Ja, ne? Oder das, ja. Stimmt.
Ich sage ja heute noch Tu-Wörter zu Verb.
Ja, ich auch. Ja. Und kriege immer ganz so Blicke wie, wa?
Was? Hä? Ich weiß auch nicht mal, was ein Wie-Wort ist. Was ist das richtige Wort für Wie-Wort?
Da! Warte, halt. Adverb.
Adverb? Adjektiv?
Adjektiv, scheiße.
Hauke ist Lehrer.
Aber was ist ein Adverb? Das ist auch meine nächste Frage. Ein
Adverb.
Ich war so schlecht in Grammatik.
Es ist so adwertend, was du sagst.
Hier, Plusquamperfekt.
Das erinnere ich mich nur aus dem Französischunterricht, da das Plüke Parfait. Das war nicht ein so gutes Wort, das habe ich mir gemerkt. Also, ich weiß nicht, was es ist, aber das Plüke Parfait habe ich nicht vergessen.
Ah.
Genau wie Le Manier de Fond ne marche pas. Oder Tout le monde sur le balcon.
Man muss nur wissen, wie man spricht. Ich finde es auch ganz geil, dass du halt auch Songwriter bist und das nicht weißt und ich halt unterrichte und auch Songwriter bin und das eigentlich nicht weiß.
Ich bin ja Bauchmensch.
Hier sitzen einfach 3 Bauchmenschen gerade.
Ja, ich glaube auch, hier sitzen auch 3 Bauchmenschen.
Hier sind 3 Bauchmenschen und
haben eine Hörerschaft, die auch alles Bauchmenschen sind.
Genau.
Und erstmal denken so, ach, der weiß nicht, was ein Adverb ist. Und wenn man da mal hinterhakt, ne?
Ja, genau.
Ob man dann selber, wer von euch da draußen weiß denn, was ein Flussquamperfekt ist?
Ja. Dann schreibt es bitte an uns.
Ja, schreibt es bitte in die Kommentare oder so. Sagt man das nicht so? Irgendwas.
Ich habe mir auch angewöhnt, wenn Leute Fremdwörter benutzen, die ich nicht kenne oder die ich nicht verstehe, dass ich dann immer recht auch offensiv, also was offensiv, aber offen frage, was das bedeutet. Ja. Dann relativ oft merkt man, die haben das nur so gesagt, weil sie dachten, das passt irgendwie.
Also einfach übernommen, aber
ja, genau, nicht. Sie dachten, wissen es gar nicht genau. Was dann für die, also man gibt es sozusagen die Retourkutsche, ohne zu reden.
Ja, ist auf jeden Fall für die peinlicher als für dich. Ja, genau.
Aber ich finde das hinterfragen eigentlich total in Ordnung.
Total.
Ich absolut. Auch. Ich finde das super.
Was meinst du denn mit Fremdwörtern? So zum Beispiel egozentrisch?
Nee, aber das ist, gibt schon manchmal Leute, die Sachen sagen, die mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber wo man merkt so, was ist das denn? Und dann
Das ist Schwäbisch.
Und dann fragt man nach und dann entweder hat man was gelernt, das ist gut, oder man merkt, die wussten selber gar nicht, was sie reden und wollten nur schlau wirken.
Wo ich halt die Krise kriege, was ja auch tatsächlich bei uns im Kulturbereich, wenn es vor allen Dingen so um, ich sag einfach mal, Tourmanager, Tourleiter, Techniker geht, wenn es halt die ganze Zeit Deutsch-Englisch ist, da kriege ich halt auch die totale Krise. Also, dass die einfach englische Wörter nutzen, weil die gerade so im Veranstaltungsbereich gesagt werden, anstatt die deutsche, also das deutsche Wort dafür zu benutzen. So, und das ist auf Touren, vor allem auf größeren Produktionen, ist das extrem. Und das ist extrem schlimm. Ich kriege da jedes Mal die totale Krise und sitze da immer, sag doch einfach das deutsche Wort. Das ist doch der gleiche Bums in Grün. So, warum machst du das?
Ich wollte durchsetzen, dass wir in unserem, Achtung, Rider,
was ist das richtige Wort?
Entschuldigung, den Soundcheck in Tonprobe ändern. Hat unser Booking aber nicht abgesegnet damals. Was ist denn der Rider? Was wäre denn eine gute Frage?
Bühnenplan.
Was Bühnenplan. Ist der Schedule?
Zeitplan.
Okay. Ah, Schedule ist ja.
Nee, ja, stimmt. Nee.
Das Tourbuch. Guck mal, ja. Komischerweise heißt es aber Tourbuch.
Es heißt, ja, stimmt, genau. Ja.
Und was würdest du dann für Curfew sagen?
Verpisst euch.
Ich wollte gerade sagen, bis dahin müsst ihr euch verpisst haben.
Genau.
Das oder, sollten wir übernehmen, finde ich gut.
Oder bitte keine Curfew-Gags. Ja. Curfew spielt heute auch.
Oh Gott,
wann spielt
das,
Curfew?
Wie ich das gehasst habe. Oh, guck mal, die Doors spielen genau. Auch. Halt die Fresse.
Weißt du was? Ich glaube, die Corona ist die Strafe für die Gags.
Ja, ich glaube auch.
In dem Kultur, ja. Im Kulturbereich.
Auf jeden Fall, weil diese Doors und Curfew-Witze, Alter, das war mal eine Minute lang witzig.
Ja, ja.
Das war eine Tour witzig und dann war es aber
das
auch nicht mehr witzig.
Das war die erste Tour witzig. Ja. Und dann bei der zweiten Tour schon so,
Das darf dann die Supportband machen, weil es für die auch die erste Tour ist.
Auch
dann.
Die erste Tour, ja, genau.
Im besten Fall.
Supportbands.
Ah, das ist alles so, ich meine, mich hat neulich jemand gefragt, ob mir Konzerte fehlen und mir fehlt vor allem das Reisen, mir fehlt die Gemeinschaft.
Mhm.
Mir fehlt jetzt gar nicht so, also auf der Bühne zu stehen oder das Konzert zu spielen, das fehlt mir natürlich auch, und der Applaus und die Bestätigung, das ist natürlich ein wahnsinniges Ego-Baden, ist völlig klar, so. Aber wirklich mir fehlen die Tankstellen, mir fehlen die Bahnhöfe, mir fehlen die Hotelzimmer, ich liebe Hotels.
Das Beste der Welt. Ich liebe Off-Days. Ne, am besten noch den Off-Day im gleichen Hotel verbringen, wo du sowieso beim Konzert schon gespielt hast, also geschlafen hast, also 2 Tage im gleichen Hotel.
Okay. Oder zum Hotel fahren, wo man dann als nächstes schläft.
Auch sehr gut. Haben wir auch damals sehr oft gemacht, war auch immer bandintern, vor allem bei Mikroboy war das immer sehr angesagt, aber dann müssen wir jetzt 5 Stunden durch die Nacht, ist mir scheißegal, Daniel, du fährst jetzt. Okay, alles klar. Hat halt immer funktioniert. Aber mir fehlt halt auch tatsächlich das Reisen auf jeden Fall. Ich bin großer Nightliner-Fan geworden. Durch die etwas größeren Produktionen einfach so.
Ja.
Und ich liebe das, im Nightliner zu fahren. Ich kann unglaublich gut schlafen. Die ersten 2 Tage nicht dran gewöhnen, aber danach schlafe ich halt wirklich wie ein Baby. Und dann halt diese Off-Days, weißt du, einfach morgens aus dem Nightliner aussteigen, ab ins Hotel einchecken, duschen, kurz einkaufen gehen, sich vom Fernseher knallen und den ganzen Scheißtag nichts mehr machen. Und abends am besten noch eine Pizza bestellen. Herrlich.
Genial.
Ja. Mir fehlen so ein bisschen die flüchtigen Begegnungen der Nacht. Damit meine ich halt nicht die flüchtigen Begegnungen der Nacht, sondern ich meine diese ganzen Schatten, die man in der Nacht kurz kennenlernt, mit dem man vielleicht einen guten Abend verbringt, ein Haustechniker, den man da kennenlernt und hat einfach einen saugeilen Abend und das ist Money und Money ist schon 30 Jahre im Club und dann findet der dich auch irgendwie cool und kommt dann hin und will über die Show reden, hast irgendwie erstmal gar keinen Bock und merkst einmal, was für ein cooler Typ der ist und auf einmal hast du so, oh krass, wo sind die letzten 2 Stunden halt hin und all diese ganzen flüchtigen neuen Menschen, die man nur für so einen kurzen Moment in seinem Leben hat, wo man halt für einen Moment halt da beieinander war so und das halt so in Masse, das fehlt mir total.
Das fehlt mir auch, also ja, am Anfang, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang von Corona, als es losging, war ich gar nicht so, es klingt so ein bisschen komisch, ich war gar nicht so unglücklich, dass das alles weg war, weil man ich saß auch oft zu Hause, also ich bin leider ein totales FOMO-Opfer, also Fear of Missing Out, und ich saß zu Hause am Wochenende und dachte, wie, jetzt sitze ich hier zu Hause und eigentlich müsste ich doch draußen sein und so, aber das Kind wacht auch wieder auf um 7 und es ist verkatert, kann ich auch nicht, und ich meine, ich bin 38, wo soll ich jetzt noch hin? Und ich war gar nicht so unglücklich, dass das, aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, dass man auch ganz viele Leute, mit ganz vielen Leuten befreundet ist, die man aber, also so flüchtig befreundet ist, wie du das meintest, wie mit den Schatten der Nacht, so. Es gibt ganz viele Leute, die trifft man nur, wenn man unterwegs ist. Und die trifft man vielleicht 3-mal im Jahr oder 4-mal im Jahr trifft man die und man würde die nie anrufen, um sich zu treffen oder so, aber man mag die.
Mhm.
Man mag die gerne. Und davon gibt es ganz, 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 ganz viele Menschen. Und irgendwann, also jetzt bin sogar ich an dem Punkt, wo mir Menschen fehlen. Das war auf jeden Fall sozusagen die Erkenntnis des letzten Winters oder diesen Winters.
Also ich habe mich ziemlich schnell im ersten Lockdown halt an dieses, jetzt dürfen wir halt nicht raus, bleibe ich halt zu Hause gewöhnt.
Ja.
Weil ich eh relativ wenig in den letzten Jahren rausgegangen bin, also partymäßig gar nicht, Konzerte ja und dann auch getrunken, alles cool. Aber so der Partygänger, den habe ich halt so ein bisschen abgelegt. Und jetzt durch den zweiten und auch dritten Lockdown, so langsam fehlen mir halt so die Gespräche an der Bar. Das ist, glaube ich, kann man ganz gut so sagen.
Wir
so.
Beide zum Beispiel auch, Daniel. Ich meine, wir kennen uns schon so lange und wir sehen uns immer alle naselang so.
Ja, stimmt.
Aber wir mögen uns.
Ja.
Ich mag dich.
Ich dich auch.
Und das ist, ich bedauere mich auch ganz froh, dass ich auch hier sein darf, weil wir sehen uns mal wieder. Wenigstens einmal.
Ja, das stimmt.
Wie gesagt, ich bin ja, wie einleitend schon gesagt, ich bin ja Optimist und hoffe, dass ich im Juni geimpft bin und dass ich dann schön im August am Strand liege.
Also ich kann das ja mal, meine Freundin hat heute aus Witz irgendwo geguckt, wann sie dann dran wäre.
Wie? Gibt es da so eine große Namensliste im Internet?
Du kannst das irgendwie eingeben. Und hier steht, bei einer Impfrate von 669.988 pro Woche mit einer Impfbereitschaft von 54% können Sie erwarten, Ihre erste Impfdosis vom 8.8.2021 bis 21.2.22 zu erhalten. Ob das jetzt wirklich so hundertprozentig stimmt, ist natürlich die Frage, ne? Es ist logisch. Aber wenn das so wäre, wäre das ganz schön lange, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Naja, also gut, ne? Ich bin davon ausgegangen, dass wir im, war Mai optimistische,
ja, genau.
Optimistische Prognose, die ich basierend auf einem Gefühl, nicht durch Fakten untermauert, sondern einfach nur durch Optimismus. Krankhafter Optimismus, den ich pflege wie einen Bonsai. Ich dachte auch im Sommer, vielleicht wollen viele sich nicht impfen lassen, weil sie denken, na, jetzt ist ja eh egal, jetzt ist ja im Sommer, es sind die Zahlen unten und so.
Ja, ja.
Und dann sage ich aber, jetzt gehe ich.
Ja, okay. Wenn ihr nicht wollt, ich gehe.
Ich gehe, ich gehe. Ich habe das nicht vergessen.
Gästeliste.
Ja, genau. Gäste impfen.
Ja, Gäste impfen, ja. Ich habe im Übrigen rausgefunden, wir haben uns das letzte Mal gesehen im Schrödingers.
Ja.
Bei was war das nochmal
für ein Konzert? Das war die Podcast, war das. Podcast von Max und...
Ach genau, Normale Möwe, genau.
Normale Möwe,
und genau. Da haben wir kurz geschnackt und da haben wir überlegt, wann wir uns das erste Mal gesehen haben. Oder überhaupt das erste Mal getroffen haben. Ich habe es rausgefunden. Es war 2008 in Leer auf einem Konzert. Und Gnill, heißt der Gnill?
Ja.
Genau, Gnill war Support. Das war auf jeden Fall 2008, das habe ich jetzt nochmal rausgesucht.
Es war insofern ein Meilenstein in Herrenmagazins Geschichte, als dass es das letzte Konzert mit Philipp war.
Stimmt, genau.
Es war das letzte Konzert.
Stimmt. Philipp habe ich auch getroffen, auch im Schrödingers. Der war mit den LeFly-Leuten irgendwie unterwegs. Der kannte den Manager von LeFly, glaube ich.
Ja, genau, ja. Der wohnt mit dem zusammen.
Der wohnt mit dem zusammen. Da habe ich erstmal 5 Minuten gebraucht, während ich mich mit ihm unterhalten habe, um einzuordnen, woher ich ihn kenne. Und dann irgendwann so, genau. Das hat ein bisschen gedauert tatsächlich.
Genau.
Das hat ein bisschen gedauert. Wie lange war der in der, 2 Jahre?
Naja, also von 2004 bis 2008.
Ja. Acht, ja, vier.
Das muss dann 2009 gewesen sein, glaube ich. Anfang 2009, ja. Januar oder so, 2009. Ja. Weil dann sind wir dann mit Matzen auf Tour gegangen und das haben wir dann zu dritt gespielt, die Konzerte.
Uha.
Paul Rasmus und ich.
Krass.
Du, für mich kein Unterschied in dem Moment.
Und dann ist irgendwann der König gekommen.
Nee, das war schon alles total blöd. So, wir haben das natürlich alles, so, ich will gar nicht wissen, wie das klang. Aber damals haben wir, und ich habe auch noch sogar sporadisch noch Kontakt zu Philipp und ist auch alles gut. Aber wir wollten halt mit Matzen spielen, das war völlig klar. Das war damals schon eine dicke Nummer.
Ja.
Und es war auch cool, weil wir die kennengelernt haben und es war ganz nett. Und seitdem sind wir auch befreundet.
Das sind auch nette Typen, glaube ich.
Ja, das sind ganz nett.
Also
ich habe am meisten nicht, Kontakt mit Sascha, aber bei unserer 10-Jahres-Feier war ja auch Sebastian da, hat ein Lied gespielt.
Stimmt.
Das war geil. Das sind ganz nette Menschen.
Bist du Vollzeitkünstler, wenn man das so sagen
darf? Ich arbeite für eine Kaffeerösterei noch. Kann ich mal Werbung machen jetzt.
Für
One Take. One Take Coffee. In Barnfeld. Das ist eine kleine Rösterei, die aber nichts weniger als den besten Kaffee Deutschlands macht. nee, genau. Und da bin ich bin ich 2 Tage die Woche. Und helfe da, mache dann Verpacken auch von Kaffee ganz viel.
Wie ist denn diese jetzige Zeit für dich? Also
weird, auf jeden Fall. Also weil man auch überhaupt nicht mehr tourt. Also man merkt auch, Touren ist ja, also erstmal Quatsch. So, Touren ist ja, wenn man aufhört zu touren, merkt man eigentlich, wie bescheuert oder was wie verrückt Touren ist, was das alles ist. Also das ist so. Und wenn man einmal dann so mal ein Jahr nicht tourt, merkt man relativ schnell so, oh, okay, krass, Touren ist echt bescheuert. Und das merkt man aber als Musiker nicht, weil man als Musiker immer tourt und immer in diesen Dingen drin ist. So. Und als es dann vorbei war wirklich, gewöhnt man sich auch relativ schnell an diese Sache. Und der Gedanke, wieder auf Tour zu gehen, wirkt einem fast absurd.
Warum findest du das Touren bescheuert?
Weil es wahnsinnig viel Warterei ist. Es ist so viel Warterei. Du wartest im Auto, du fährst wahnsinnig viel Auto und wartest dann. Dann baust du auf, dann trägst du viel zu große Amps auf Bühnen, die zu klein sind. Und dann machst du einen Soundcheck. Und dann wartest du, viel Gewarte. Und dann spielst du das Konzert und duschst dein Ego und lädst dann den ganzen Kram wieder ein und gehst dann im guten Fall, also sozusagen ins Hotel ich habe ja auch viel in besetzten Häusern geschlafen oder bei irgendwelchen Veranstaltern oder also ich habe schon sehr viel. Und das ist ja irgendwie wirklich ein wahnsinniger Zustand. So. Und es ist, also man nicht falsch verstehen, es ist für mich das Schönste der Welt, weil es eben diese Gemeinschaft gibt und weil man gerne reist, dann ist es auch toll. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagen könnte, das ist ja wirklich was ganz Tolles, so zu touren.
Was würde jetzt dein 18-jähriges Ich sagen, wenn es jetzt daneben stehen würde und dir dabei zuhört, wie du halt gerade über das Touren redest?
Mein 18-jähriges Ich würde sagen, bist du komplett geisteskrank? Also, wie gesagt, ich liebe Touren, weil ich gerne reise. Und es gibt viele Menschen, glaube ich, die nicht gerne reisen und die aber trotzdem dann irgendwie Musiker werden, aus irgendwelchen Gründen, und die haben darunter sehr zu leiden. Ich leide darunter nicht. Aber ich versuche das so aus einer ganz rein nüchternen Perspektive irgendwie zu betrachten. Mein 18-jähriges Ich würde wahnsinnig, ich hoffe, dass mein 18-jähriges Ich sehr stolz auf mich wäre. Stolzer, als ich auf mich jetzt sein kann.
Aber Dennis hat er schon recht, diese Monotonie von ins Auto einsteigen, losfahren, Stau, ankommen, aufbauen, Soundcheck, abends wieder abbauen, ist halt, vor allem wenn du halt, ich sag jetzt mal, eine reine Indie-Rock-Band bist und du hast ja nicht nur eine Gitarre, du hast ja ein bisschen mehr mit dabei. Ja. So. Ja. Und ich hab mal mit Adola, ich glaube, es war in Fulda oder so, irgendwo in so einem besetzten Haus gespielt und da war ein Captain Kappa-Support.
Ja.
Und ich war vorher in der Kneipe und ich kannte die Band, also ich hab die mir angehört vorher, fand's scheiße und war dann in der Kneipe und hab mich dann irgendwie mit so zwei Typen unterhalten, das war auch total geil, wir haben Bier getrunken und so und irgendwann haben die gefragt, ja, was machst du eigentlich hier? So, ja, ich spiele heute Abend hier mit Adela und wir haben so ein komisches Support-Band, Captain Kappa. Finde ich voll kacke so und dann so, ja, hi, wir sind Captain Kappa, so, oh ja, schön. Da war der Tante Renate, hat Ton gemacht. So, und da habe ich ihn auch das erste Mal kennengelernt. Und wo wir dann zum Club gefahren sind, waren Adler dann da, war auch der erste Tourtag und Bulli aufgemacht und Adler hatten halt wirklich echt viel Scheiß einfach mit so. Und Captain Kappa stand da einfach und gucken, wie wir irgendwie 45 Minuten lang nur Scheiße in diesen Laden reinschleppen. Der Laden schon voll, nur durch die Backline. Ja. Und irgendwann sagt der andere von Captain Kappa, Gott sei Dank haben wir nur einen Laptop mit. Ja. Der meint halt so, ich würde niemals auf Tour fahren, wenn ich so viel schleppen müsste. Und da ist uns allen mal bewusst geworden, wie oft wir das machen. Also zweimal am Tag sowieso und dann halt so eine schöne 30-Tages-Tour dann irgendwie machen. Das ist absurd.
Ja.
Also wirklich.
Wir sind mal Frittenbude supported und wir hatten ein größeres Auto als die. Frittenbude ist im Vito getourt. Und die haben wirklich Merch verkauft. Ja. Weißt du? Nicht so wie wir. Ja, 10 T-Shirts. Oh, gut. Weißt du? Die haben wirklich, und die sind im Vito getourt.
Ja, ja.
Und wir so mit unserem langen Radstand.
Genau.
Es ist geisteskrank, dieses ganze Geschleppe.
Ja, ist es auch. Ist es wirklich.
Es ist wirklich geisteskrank. Aber es ist, wie gesagt, es ist aus anderen Gründen einfach so schön. Es gibt wenn man Hotels liebt.
Oh, Hotels sind das Beste.
Ja. Was würde ich dafür geben, in so ein Hotel jetzt einzuchecken?
Oh. 24 Hours. Einfach nur so.
Mir scheißegal.
Oh, die krassesten Hotels, in denen ihr wart.
Oh. Also die schlimmste Unterkunft, die ich je hatte, das war auf jeden Fall in, ich glaube, es war Thüringen, meiner, nicht mit Hermann Magazin, sondern meiner Band davor, mit Spandau. Und da gab es kein Klo. Und es war tiefster Winter und zum Pinkeln muss man rausgehen. Und dann stand ich dann, irgendwann fand ich mich wieder morgens, also ich hatte geschlafen, war aufgewacht, musste auf Klo und dann bin ich vor die Tür gegangen und bin so bibbernd, zitternd, wie als hätte ich einen epileptischen Anfall. Da habe ich so gepinkelt und dachte, wenn mich jetzt jemand sieht, wie ich so, ah. Und dann bin ich am nächsten Tag, dann habe ich mich wieder hingelegt und gemerkt, dass es die Hundedecke ist, auf der ich schlafe.
Ich habe mal im Hotel gepennt, in Coesfeld, das heißt nicht Coesfeld, das heißt Coesfeld, falls es irgendjemand kennt, direkt an der Autobahn runter, kam halt auch nachts an, Schlüssel wurden hinterlegt, man kommt in das Zimmer und man hat das Gefühl, es ist noch 1970, kennt ihr das? Mhm. Also man macht die Tür auf und die Luft, die halt da ist und der Staub und so wie Bettdecken da halt so liegen und die Bettwäsche und alles ist halt so von 1970, 1975. Und dann fragst du dich einfach, warum riecht das denn hier so bestialisch nach Tod?
Ja.
Und dann machst du das Fenster auf und siehst, dass direkt gegenüber eine Verbrennungsanlage für Kadaver, für Tierkadaver ist.
Oh Gott, sowas gibt es?
Ja.
Echt?
Natürlich, wenn, wenn Tiere auf dem Hof sterben, dann werden, also Kühe, Pferde, Nutztiere, dann werden die so gesehen nicht dem Schlachter gegeben oder die werden dann zu Hause begraben, sondern kommt der Abdecker vorbei.
Der Abdecker
kommt mit so einem großen LKW vorbei und lädt die dann halt in den LKW hinein, wo ganz andere Tiere, da liegen alle toten Tiere. Und die kommen dann halt sozusagen in so eine Verbrennungsanlage. Und so eine Verbrennungsanlage stand direkt neben diesem Hotel. Und man hat die ganze Zeit nur dieses, den Hochofen gehört. Man hat es gerochen, weil es zog halt in die Fenster hinein. Und als wir morgens aufgestanden sind, runtergegangen sind zum Frühstück und halt nur dieses Buffet gesehen haben, schwitziger Käse, ja. Philadelphia 2 Jahre alt, wo du halt auch echt gar keinen Bock hast, irgendwas anzufassen und dann halt der Koch halt noch persönlich vorbeikommt in so einer, in so einem weißen, na wie heißt das hier, so
Schürze.
In so einer weißen Kochschürze, wo halt aber überall noch Blut klebt. Das war echt so.
Ja, wo war das?
Coesfeld.
Wo ist Coesfeld?
Coesfeld, Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Richtung, sonst diese Ecke Nordrhein-Westfalen, wo es halt Richtung Ostfriesland geht.
Ja. So reine Bielefeld, so ein bisschen so da die Ecke.
Bielefeld.
Das war das Gruseligste auf jeden Fall. Ansonsten habe ich auch schon mal im Kloster übernachtet. In Baden-Württemberg.
Da ist bestimmt schön.
Klosterhotel.
Ja.
Oben auf den Berg gefahren, kurz mal geklingelt, rein ins Kloster. Und das fand ich ganz, ganz, ganz schön.
Ja.
So überall liefen halt sozusagen die Geistigen, die Geistlichen.
Die geistig Behinderten
rum. Die Geistigen.
Ja, den Gag wollte ich auch gerade bringen.
Die Geistlichen rum. Und kommst du in dein Zimmer, steht ein Bett und es ist ein Kreuz und es ist ein Schreibtisch. Und auf dem Nachtschrank liegt die Bibel.
Ja, selbstverständlich.
Genial.
Und mitten im Kloster fließt ein kleiner Bach.
Aus Bier. Ich habe mal, wir waren im Osten und dann haben wir ja, da haben wir die Hotelschlüssel bekommen, die Zimmerschlüssel und dass der Anhänger waren so Maschinengewehrpatronen.
Okay, danke.
Ja.
Also schlimmste Übernachtung auf jeden Fall damals mit Mieke Kosmos 23 im Reil 78 in Halle. Laden super, auf jeden Fall. Bandwohnung oben im Haus sozusagen. Alle Fenster waren im Endeffekt im Arsch. Es war im Winter. Es war auch in der Bandwohnung minus 25 Grad so. Wir hätten mit 2 weiteren Bands da schlafen müssen. Peter, unser Sänger, war schon krank. Ich habe direkt ein Hotelzimmer gebucht für uns beide und habe gesagt, so, hier schlafen wir auf gar keinen Fall. Das kannst du vergessen. Ja. Wird nicht passieren. Bestes Hotel, auf jeden Fall die Chris Norm Tour. Leipzig. Ich glaube, es war ein Steigenberger, glaube ich.
Ah, geil.
Aber das war halt wirklich 5 Sterne und das war halt, das Zimmer war so scheiße groß. Das war also abartig. Und da haben wir 6 Tage hintereinander drin gepennt, weil, weil das Routing so geil war. Der hat sehr viel im Osten gespielt, weil er da eine riesen Fangemeinde hat. Und die haben halt immer ein Hotel genommen, was halt sehr mittig lag. Und wir sind abends dann halt auch immer wieder zurückgefahren. Wir waren 6 Tage halt in diesem Steigenberger. Das war halt ultra geil. So, die haben umsonst deine Wäsche gemacht, was natürlich total geil ist auf Tour. So, und das Frühstück war halt jeden Tag anders tatsächlich, wo ich echt gedacht habe, okay, krass, es war immer anderes Zeug irgendwie zum Essen da, was ich super fand. Und das Hotel war echt der Hammer. Allein das Badezimmer war so groß wie mein jetziges Wohnzimmer. Also das war absurd. Diese Dusche war krank. Also das war wirklich, das war echt ein Hoch auf Chris Norm. Gutes Booking. Auf jeden
Fall. Aber das gute alte Hotel-Überraschungsei. 3 Tage schläfst du irgendwo, wo halt ein Jacuzzi in deinem Zimmer ist und am nächsten Tag musst du da pennen, weiß ich nicht.
Ja, manchmal irgendwie sahnt man ja auch irgendwelche Dayrooms ab von der Hauptband oder so oder irgendwie hat der Veranstalter einen Deal mit irgendeinem guten Hotel. Also, dass man so zufällig mal in so 4-Sterne oder auch mal in 5-Sterne-Hotels untergebracht wird, passiert manchmal, aber die meiste Zeit ist schon.
Manchmal pennst du halt auch beim Veranstalter.
Beim Veranstalter, ey, Alter, wir wurden auch schon in Couchsurf, wir wurden schon untergebracht und dann kam halt raus, dass der Veranstalter uns als Couchsurfer angemeldet hat bei irgendeinem so Typen. Und der war so, hä, wie, ihr seid eine Band? Ja. Wir so, ja, die Band. Ja, nee, das ist Couchsurfing hier.
Ab in die Kälte mit euch.
Ja, wir mussten, der Veranstalter hat uns noch Matratzen mitgegeben. Wir mussten noch irgendwo hinfahren, wo uns Matratzen abgeholt wurden.
Oh, scheiße, ey.
Das war furchtbar. Also, wie gesagt, und das ist ja all diese, es ist ja eine Extremsituation, aber die eben ganz furchtbar toll ist, weil es eben auch so viele schöne Erinnerungen der Gemeinschaft gibt und man muss sich aber mögen. Und
auf jeden Fall. Also für solche Touren, von denen du gerade redest, also das sind wirklich sehr, sehr kleine Touren, musst du dich schon sehr mögen.
Und das ist ja die Realität.
Ja.
Gut, okay. Ja. Also wenn 30 Seconds to Mars auf Tour sind, ja gut. Da
die muss schlafen man, nicht beim Veranstalten.
Das ist ja aber keine Tour. Das ist ja keine Tour, das ist ja ein Wellnessurlaub.
Ja.
Wenn du das jetzt so siehst, du vor der Zeit Corona, du jetzt mit dem Bewusstsein Corona und wie sich das auch im Rückblick anfühlt zu touren, was wird sich ändern für dich für die Zeit, wenn das Touren wieder möglich ist?
Und ich touren kann überhaupt, ne? Also bin mal gespannt, wie das mit Herrenmagazin weitergeht. Es ist ja alles auch ein großes Fragezeichen irgendwie. Wir haben alle, nicht alle, aber Kinder, also alle haben Kinder außer Rasmus. Und auch teilweise mehrere. Und da gibt es auch Trixi noch und so und all solche Sachen. Und ich habe jetzt diese Kinderband und so. Und alle haben natürlich auch ihre Jobs, weil dieser Kapitalismus sich auch nicht verpisst. darum müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Aber ich bin auf jeden Fall deutlich entspannter als noch vor 5 Jahren, sagen wir mal so. Also mich kann man so schnell nicht mehr aus der Ruhe bringen, glaube ich. Corona hat mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr tief in den Sessel gedrückt. auch mental. Also das meine ich jetzt nicht, dass ich faul bin. Ich mache immer noch viel, aber es hat schon auch eine Bremse gedrückt, die auch irgendwie ganz cool, also für mich persönlich. Mhm. Also ich weiß, dass ganz viele Leute da extrem nur dazu leiden haben, aber wie gesagt, ich hatte keinen Job in der Kulturbranche außer Künstler sein. Mhm. Ich leide da nicht, glücklicherweise jetzt nicht so drunter. Das bin aber ich. So, ja. Das ist jetzt, ich weiß, dass es ganz vielen Leuten nicht gut geht und das will ich gar nicht absprechen. Aber für mich persönlich war es nicht nur schlecht oder ist es nicht nur schlecht.
Ich habe die ganze Zeit, als wir angefangen haben auch zu reden, irgendwie Lethal Weapon im Ohr gehabt.
Den Film.
Ja, ne, diesen Spruch.
Wir sind zu alt für diesen Scheiß.
Sind wir zu alt für diesen Scheiß?
Ich weiß nicht, aber wir sind zu alt. Also ich bin auf jeden Fall, weißt du, das ist nur Musik. Das ist Popmusik. Das interessiert keine Sau. Und das ist wirklich in meinem Kopf wirklich gelandet. Das ist Popmusik. Popmusik verändert nichts. Wenn Popmusik was verändern würde, hätte Rage Against the Machine was verändert. Weißt du? Es ist nur Popmusik. Und auch alle Kulturjournalisten und sowas. Durchatmen, ey. Das ist nichts. Also es ist auch, ich finde es so geil, dass das Rap-Business auch so das so offenbart hat. Alter, Capital Bra, der macht Pizzen. Der macht Tiefkühlpizzen. Und die haben irgendwelche Douglas-Deals. Und haben alle irgendwelche Deals und die machen Tiefkühldöner und sowas. Das ist Popmusik. So. Stell dir mal ganz, also komm, easy Jungs. Und aus diesem Mindset habe ich eine sehr gar nicht zynisch oder sowas, sondern einfach eine sehr entspannte Haltung, über die ich sehr dankbar bin, weil ich auf einmal wieder Songs schreiben kann. So, und nicht mehr. Es gibt diesen Spruch, dieses, ich glaube, David Bowie hat das gesagt, be inspired and let go. Und das ist so eigentlich die wichtigste Lektion für jeden Künstler. Also nur aus einem Punkt der Entspannung kannst du gute Songs schreiben. Weil, machen wir uns nichts vor, du hast dein ganzes Leben, um deine erste Platte zu schreiben. Und für alle anderen Platten hast du ein Jahr. Da kannst du nicht das da reinlegen, was in der ersten Platte ist. So, du musst eine Strategie entwickeln, wie du anders schreibst. Und hör auf so viel, also das ist jetzt für mich wieder, also hör auf so viel zu wollen. So, und entspann dich. So, das ist, glaube ich, und da hat Corona hat auch dann noch seinen Teil beigetragen, natürlich. Und insofern bin ich eigentlich, ich bin sehr gut gelaunt. Vor allem jetzt, wo ich Bier trinke.
Ich hab noch eine Frage. Bei welchem Konzert im Übel und Gefährlich war das, wo ihr Support gemacht habt, wo aber keiner wusste, dass ihr das wart, wo ihr seit ewiger Zeit wieder auf der Bühne gestanden
Alle habt. Alle Tassen, das war For Love, ey.
Das war For Love, ey, ne?
Ja.
Habt ihr da auf der Bühne gemerkt, weil das ist ja schon Schnittmenge, Publikum ist ja schon Herrenmagazin.
100%,
würde ich sagen. Ja, danke. Knapp. wie auf einmal, wo ihr angefangen habt, und es, also einige wussten das ja, dass ihr das macht, bla bla bla, wie auf einmal die Leute vorne standen und jeden scheiß Text mit, habt ihr das auf der Bühne mitbekommen? Wie geil das für die Leute damals war?
Ja.
Habt ihr, oder?
Das kann ich jetzt mehr annehmen als früher. Mhm. Man sieht immer nur, wenn man drinsteckt, sieht man oft nur die schlechten Sachen.
Ja.
Und jetzt sehe ich all die tollen Sachen und die letzte Tour 2019, die war so, so versöhnlich und so, so schön. Und man hat gemerkt, es sind immer noch so viele Leute gekommen. Es war die erfolgreichste Tour, die wir je gespielt haben.
Ist es so?
Ja, es waren mehr Leute da denn je. Alle, und man hat so gemerkt, man hat so viele Unterhaltungen gehabt und so viel positives Feedback bekommen. Und man hat gemerkt, was wir den Leuten so viel bedeuten.
Mhm. Entschuldigung.
Gutes Timing. Gutes Timing. Weil das wir den Leuten so viel bedeuten. Und das war, Alle Tassen war auch so ein Konzert. Und irgendwie war es für mich auch, wie gesagt, ich gebe mir so viel Schuld. Ich zeige mir den Finger nur auf mich. Weil, hier ist es schon, als sagt mein Vater immer, wenn man mit dem Finger auf Leute zeigt, zeigt man mit drei Fingern auf sich. Und auf diese drei Finger habe ich mich konzentriert, ja, in den letzten 5 Jahren. Und es ist alles meine Schuld.
Hey, aber du hast es ja gerade gesagt, es ist einfach nur Popmusik.
Es ist, genau, das ist ja das Ding. Und das musste man verstehen. Es ist einfach nur Popmusik. Es ist völlig egal. Mach dir ein Bier auf.
Lass uns eine gute Zeit miteinander haben. Ja, wir haben jetzt gerade die Situation, dass wir so ein bisschen von der Zeit her ein bisschen drüber sind. Wir hätten aber noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Kein Kuchen, es gibt keine Kekse. Kannst nicht krümeln.
Verdammt.
Und dann, du darfst aber entscheiden, ob du das machen willst. Falls du noch die Visions kennst, Visions war ein Printmagazin, das war das mit den Seiten. Ich glaube, da war die auch mal bestimmt.
Britta drin. Helm hat immer sehr gut über euch geschrieben.
Oh, Britta Helm.
Das Thema hatten wir nämlich auch mit unserem Visions-Redakteur. Oh. Wie ist er nochmal?
Sascha Krüger.
Mit Sascha Krüger.
Mich ja interessieren, was sie jetzt macht.
Ja, ich hoffe nicht mehr schreiben. Ich hoffe nicht mehr schreiben.
Für die Brigitte.
Mann, ey, das hat mich so fertig gemacht. Und das ist auch wieder so, oh, Alter.
Ja, genau.
Entspann dich mal.
Es ist nur Popmusik.
Es ist nur die Popmusik, Alter. Es ist völlig egal. Es ist so egal.
Es ist nur so die egal. Visions.
Es ist, ja, die Visions.
Da gab es nämlich in der Visions die Rubrik, wie hieß das denn damals nochmal? Ungehört oder Blind Date?
Blind Date unter vier Augen.
Blind Date.
Man bekommt eine Anzahl von Songs und man kann die hören und kann seinen Senf währenddessen dazugeben und das würden wir auch mit dir
machen. Ja, super, alles gut. Alles könnt ihr mir alles gerne zeigen. Ich gönne allen Menschen alles. Das ist mein Mindset. Das ist
okay. Gut. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, was auf unsere Astra Cola Nacht Asyl Playlist draufzupacken.
Playlist, jetzt kann ich noch was machen. Ich kann ja mal gucken, was ich als letztes gehört habe.
Oh, das ist sehr gut.
Also, was nicht Kindermusik ist, weil ich weiß, dass ich heute Under the Sea von Ariel gehört habe und.
Oh, das ist ein schöner Song.
Ah, ich weiß es. Aiko von Dr. John.
Oh, das kenne ich gar nicht. Sehr gut.
Ist ein Riesenhit. Ich glaube, es ist auch nicht von ihm, aber es ist so ein New Orleans Traditional. Und weil mein Sohn nämlich so auf Under the Sea abfährt, habe ich mir gedacht, das ist ja auch so mit Bläser, so Second Line-mäßig. Mhm. Vielleicht könnte ihm so New Orleans Jazz gefallen. Und dann habe ich ihm Dr. John gezeigt, Aiko. Und das ist hat funktioniert.
Was hast du?
Ich würde mir einfach von dir Krümelkind wünschen.
Ja, finde ich sehr gut.
Sehr gut.
Finde ich sehr gut.
Dann wünsche ich mir von den Cardigans I Need Some Fine Wine and I Like It, glaube ich, heißt es im Nachhinein. Cardigans. Und ich weiß nicht, haben wir den Song schon drauf von Bikini Kill, Rebel Girl?
Nein.
Dann packen wir den bitte auch nochmal drauf.
Wir hören uns noch für eine kleine Zugabe nach dem folgenden Beitrag.
Bis gleich.
Hi Leute, und wieder Michi vom Marathonmann. Ich darf etwas ankündigen. Und zwar, vielleicht wissen es auch ein paar, wir haben mit meiner Band Marathonmann hatten wir ein paar Konzerte 2020. Das waren akustische Konzerte. Wir haben die Band ein bisschen umgestellt, haben uns Cello, Klavier und Geige dazu geholt und durften ein bisschen auf Tour fahren, ein bisschen raus. Und in ganz wunderschönen Locations, wie einem sehr coolen alternativen Biergarten in Leipzig spielen. Und wir haben das Ganze aufgenommen, mitgeschnitten. Und siehe da, es kommt eine Live-Akustik-Platte von uns raus, und zwar am 9.4. Ich kann es eigentlich gar nicht fassen, wir haben 2020 eine Live-Platte aufgenommen, wo eigentlich keine Live-Konzerte möglich waren. Aber ja, irgendwie haben wir es geschafft. Und da sind 12 Lieder drauf, in neuen Gewand, Marathonmann-Songs, wie gesagt mit Geige, Cello, Klavier, Akustik, Gitarre und so besonderen Versionen. Und wenn ihr Bock habt, die gibt es vorzubestellen beim Redfield Record Store. Die gibt es in tollen Farben, tolle Goodies gibt es dabei. Also wenn ihr Bock habt, Holzschwert, unsere erste Single, die gibt es schon auf Spotify. Da könnt ihr mal reinhören, ob es euch gefällt. Und ja, wir sind gespannt, was ihr sagt, wie die Platte ankommt. Aber wir sind super stolz, dass wir das machen durften. Eine Live-Akustik-Platte vom Marathonmann. Das hätte ich vor Jahren auch noch nicht gedacht. Aber tut total gut. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann checkt's mal aus, bestellt's oder hört's euch an. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Macht's gut.
Hallo.
Hallo.
Wir sind wieder zurück zur kleinen Zugabe. Astrakulala Blind Date.
Genau, das wird super.
Wir haben 6 Songs vorbereitet für dich, lieber Dennis.
Ah. 6 ja. Songs.
Okay, hier würde jetzt wahrscheinlich so ein Monster-Einspieler kommen. Für jeden Song gibt es einfach so einen Monster-Einspieler, damit die Leute wissen, was für einen Song du jetzt gerade hörst. Und wie gesagt, kannst frei nach Schnauze reden, wann und wie du willst.
Titel 1. Ach, Heiner. Künstlerin Frau Potts.
Kenn ich. Frau Potts. Ja, also Frau Potts, interessante Band, weil sie die Platte veröffentlicht haben und dann einfach also sich anschickten, wahnsinnig erfolgreich zu werden. Dann haben die sich getrennt und der hat eine Band gemacht, die genauso klang. Frage ich mich, why? Jetzt mal so objektiv aus meiner dummen Perspektive. Aber hey, wie heißt der? Adam Angst heißt der jetzt, ne? Genau. Mhm. Sehr viel Zeigefinger immer. Da kann ich wieder sagen, wer mit dem Finger auf andere Leute zeigt, zeigt mit 3 auf sich.
Finde ich gut, würde ich so breaken.
Nächstes Lied.
Titel 2. La La Land. Künstlerin Heidi.
Hm. So geil dumm. Also, ihr wisst gar nicht, was ich höre.
Ne? Nee, ich kann es nicht sehen.
Ja.
Ist eine Hamburger Künstlerin.
Ist geil. Ist eine Hamburger Künstlerin.
Ja. Eine gerade sehr gehypte Hamburger Künstlerin auch.
Heidi. Yeah. Cool, ja. Also Heidi, ich will jetzt nicht sagen viel gehört, aber die habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ich habe sie auch mal gesehen auf dem Musikpreis, Indie-Musikpreis in Berlin. Da war die auch. ist sie auch aufgetreten. Ich finde es spannend, diese ganze Trap-Sache ist also, finde ich irgendwie, ich finde es so, interessant, diese, wie es in jeder Szene oder in jedem immer auch so Buzzwords gibt.
Was heißt Buzzwords?
Buzzwords, so, dein ganzes Outfit ist von Louis. So, irgendwie so.
Ah, okay.
Ich sitze im Jacuzzi. Das ist so, und genau, Indy hat das ja auch. Weißt du, bei Indy ist es immer das Saufen und das Fertigsein. Und das ist so, diese ganze Trap-Sache, so auch Cardi B und Megan Thee Stallion und sowas, das macht alles, oder UFO 361 und sowas, das ist einfach, es macht einfach auf jeden Fall im Moment viel los, so. Und darum finde ich das auch interessant, obwohl ich das mir auch nicht auf Länge, auf Dauer anhören kann. So.
Ist Trap der neue Punkrock?
Ja, Trap erinnert einen daran, dass, womit wir es hier zu tun haben, nämlich im Business. Und das ist vielleicht, Trap ist, was heißt der neue Punkrock? Es ist einfach Volksmusik. Und niemand macht das besser als Apache zum Beispiel. Ne? Also, dass man auf den Four to the Floor so Trap rappt. So, oder eben diesem, das ist einfach, es kommt bis auf uns zu. Da kommt ganz viel Schrott auf uns zu. Eine Welle aus Scheiße. Es gibt tolle Sachen und wie gesagt, ich bin auch großer Nicki Minaj-Fan, obwohl die bestimmt mega anstrengend und total scheiße ist. Und obwohl ich mich auch nicht anfreunden kann mit ganz viel, was die so erzählen. Also für mich ist es alles so, diese Markenfixiertheit und dieses Umarmen des Kapitalismus, das ist alles so. Das würde mich mal interessieren. So eine linke Trap-Rapperin oder ein linker Trap-Rapper, das würde mich mal interessieren. Gibt's bestimmt. Bitte PM an mich.
Okay, next song.
Titel 3. Tanzen, Kotzen. Künstlerin Adola.
Ist Adola, oder?
Yeah.
Der Schlagzeuger von Adola ist ein guter Hip-Hop-Drummer.
Mega, oder?
Ja.
Frank ist ein Tier.
Krasse Band. Was macht eigentlich der Sänger?
Er ist mittlerweile auf Instagram aktiv. Froschgesicht heißt
Tom,
er da.
Ne?
Genau, Tom Froschgesicht. Du kennst ihn, der folgt uns. Und der macht da halt so kleine Gedichte, postet er halt immer. Oder Song. Fetzen und so. Und musikalisch leider nichts mehr. Frank, ne, macht ja immer noch was und hat ja
auch. Lebt er in Leipzig?
Ja, genau. Ja.
Und die anderen?
Frank wohnt in Berlin, Jan auch und Micha wohnt, glaube ich, auch noch in Leipzig. Also Micha und Tom wohnen, glaube ich, beide noch in Leipzig und die beiden anderen in Berlin.
Auch eine interessante Band, weil die so gut waren. Also wir aus Herrenmagazin-Perspektive waren immer so, oh wow, die sind voll gut.
Lag aber vor allen Dingen am Schlagzeuger, fand ich.
Ah, gute Band, auf jeden Fall gute Band. Und dieses, vor allem dieses Lied Raketen, das ist wirklich richtig, richtig toll.
Ja.
Das ist der 8000er, den sie erklommen haben.
Titel 4, auf Augenhöhe, Künstlerin Antje Schumacher.
Das ist Antje Schumacher.
Yeah.
Ja, das ist auch ein tolles Lied. Also A ist Antje, habe ich kennengelernt, ich habe mal mit ihr getourt, vor 2 Jahren oder so war ich mal mit ihr unterwegs und habe sie als ein, ich war auch mal mit ihr beim Podcast und so und habe sie als einen sehr, sehr netten und intelligenten Menschen kennengelernt und Ich habe mich geschimpft, aber ich habe mit ihr natürlich, habe sie ausgelacht, als sie sagte, dass sie nach Berlin zieht. Habe ich mich bei ihr gemeldet und hab gemeckert. aber weil ich traurig war, dass Hamburg eine Songwriterin verliert. Aber das habe ich ihr auch geschrieben, als dann nämlich die ersten Songs rauskamen, auch Verschwendete Zeit, dass es wohl offensichtlich die richtige Entscheidung war. Und ich finde es toll, dieses Lied, ich musste an das Lied gerade wieder denken, weil es geht ja um die Rolle der Frau und sie hat da in der Popmusik und dieses Mansplaining und so. Und ich fand das so interessant neulich, als ich mit meiner Mutter sprach über die Baerbock. Und sie die Baerbock als zu offensiv beschrieb. Und dann dachte ich so, wow. Warte mal kurz. Und das ist, glaube ich, genau das. Also wenn sozusagen, das sagt sie ja auch, bin ich zu impulsiv oder ich weiß nicht, kriege die Zeile nicht mehr genau zusammen, aber bin ich impulsiv, bin ich zu offensiv oder sowas. Also Männer dürfen sowas, Frauen nicht so. Und man kann sagen, dass wir darüber hinweg sind, aber offensichtlich sind wir das nicht. Und darum sind solche Songs wichtig. Und ich finde es cool, auch dann mit dem Projekt, dass dann so viele Leute dahinter singen, obwohl das ist auch, das ist alles Marketing. Das ist alles Marketing, um eine Geschichte zu erzählen, die dem Promoter an die Hand gegeben wird. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass das ein ganz tolles Lied ist und auch ein toller Text ist und auch die richtige Message ist.
Titel 5. Das zu wissen. KünstlerIn Jupiter Jones.
Das ist Jupiter Jones, oder?
Yeah.
Von welcher Platte ist das?
Von der 2009er. Cantonia heißt die, ne?
Holiday in Catatonia.
Holiday in Catatonia. Ja, tolle. Also also kann man viel zu sagen. Also A habe ich mit meiner ersten Band Spandau, also meine erste Band, die wirklich getourt hat sozusagen, haben wir auch mal Jupiter Jones supported. Und Jupiter Jones im Molotow, im alten Molotow noch. Und das war die erste gute Band, die ich gesehen habe. Das war, also ich war natürlich schon auf Konzerten, nur bei Tokotronic.
Und da ist der Begriff gut ja sehr, sehr lang.
Ja, also wie gesagt, alles gut. Das war die erste gute Band, die ich so live gesehen habe, wo ich beim Soundcheck stand und so, au, oh, krass. Oh, okay, wow, die sind besser als wir. So, das ist eine gute Band. Und das fand ich mit Klaus damals noch.
Mhm.
Da haben sie, wir sind ja nicht Metallica, gesoundcheckt. Das war noch nicht so.
Ja, Wahnsinnssong.
Wahnsinnssong. Und was ich vorhin meinte mit Floskeln, ist genau da extrem gut zu hören. Es gibt einen Weg hier raus! So dieser leichte Dackelblut, dieses Dackelblut-Metrum. Und genau, es gibt es überall. Immer. Ist im Hip-Hop, gibt es im Indie, gibt es im Punk. Es sind immer dieses Buzzwords sozusagen. So, und was cool ist. Was. Und da musste ich gerade wieder dran denken. Aber eine tolle Band, denen ich auf jeden Fall alles Gute wünsche, weil es super Typen sind.
Titel 6. Don't Stop Believing. KünstlerIn. Journey.
Ja, Don't Stop Believing.
Yeah.
Das ist quasi mein Motto.
Die guten Journey.
Ich fand, ich habe zu Don't Stop Believing habe ich eine tolle Erinnerung. Ist gar nicht so lange her, als es noch Partys gab. Da war ich auf einer Party. Und es war da gegenüber vom Knust. Das war eine Privatparty, aber es war in einem irgendeiner Lokalität.
In der Hanseplatte?
Nee.
Safari? Nee, Dschungel?
Ja, nee, weiß ich auch egal. Auf jeden Fall.
Übel und gefährlich.
Nee, das war neben dem Restaurant, da gegenüber vom Knust.
Ich war auch, ja.
Da ist so ein Raum und da kann man Partys feiern.
Ja.
Und da waren Turbostart-Shirts und da waren viele, ja, so Linke und so und Flora und bla bla bla. Und also da, wo ich mich wohlfühle. Und die Songs, die am besten funktioniert haben an dem Abend, wo am meisten Leute getanzt haben und wo am meisten Leute sozusagen, also wo sie am meisten drauf reagiert haben, waren Call Me Maybe und Don't Stop Believing. Und da wusste ich, es ist alles Bullshit, was ich dachte. Es ist alles Bullshit. Und dafür bin ich Journey heißen die, ne?
Mhm.
Dafür bin ich Journey sehr dankbar, dass sie mir die Augen geöffnet haben. Es war ein toller Abend. Auch ich habe am meisten reagiert auf Don't Stop Believing und Call Me Maybe. Zu Journey, zu dem Song kann man gar nicht richtig tanzen. Das ist so.
Also rumschwurfen, das stehen ist, und singen.
Also rumschwurfen, ansingen, ja, irgendwie genau. Bier besorgen, anstoßen.
In Arm nehmen.
In Arm nehmen, ja, bis dann irgendwann der Beat kommt und merken, oh fuck, auch da kann man auch nicht tanzen. Scheiße, naja, egal. Ich tanze wahnsinnig gerne.
Also ich kann mich an einige Aftershow-Partys erinnern, wo diese Musik lief und wo du sehr getanzt hast.
Das, ja.
Also auf jeden Fall. Und auch gut, er sieht super aus beim Tanzen. Also kein Scherz. Also es ist nichts, ne? Kann man alles machen.
Ja. Zu Hip-Hop kann man einfach besser tanzen als zu Rock. Weil ganz schlimm ist dieses Luftgitarre-Spielen. Das ist so peinlich.
Also ich habe irgendwann mal meinen Geburtstag in der Astra-Stube gefeiert. Ich weiß nicht, welcher Geburtstagsjahr da war. Dennis war aber auch da. Und Paul war da. Es waren super viele Musiker auch komischerweise da. Und es waren auch Leute da, die ich gar nicht eingeladen hatte, die trotzdem alle da waren, weil dann der und der da war. Und da war halt auch so eine tatsächlich 80er, 90er Playlist. Auch sehr viel Toto, Journey und so. Und es waren genau wirklich diese Songs und auch Justin Timberlake, wo die... Da sind die Leute ausgerastet. Also komplett. Wie viele Leute bei Toto auf unserer scheiß Theke standen und es lauthals mitgesungen haben, sich in den Armen gelegen haben, das war absurd. So, dann kam halt so, was du so, Mr. Brightside und auch mal Adola oder We Were Promised Jetpacks, alle standen da so ein bisschen am rumnicken. Dann kam halt wieder so ein 80s, 90s Songs, den jeder kennt, so, und alle rasten halt völligst aus. Also wirklich. Da haben Leute getanzt, die hätten es besser nicht machen sollen. Es war trotzdem geil. So. Also das funktioniert halt sehr gut.
Ja.
Am Ende ist es nur Musik.
Genau.
Am Ende,
es ist nur Musik, Alter, es ist nur Musik.
Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort.
Wenn ich noch eins sagen darf.
Kommt drauf an, was du möchtest.
Ich möchte bitte noch einen Song auf unsere Playlist.
Ja, mach das doch.
Okay, ich möchte bitte von Pano Oceans haben. Pano ist eine Künstlerin, die leider Finn Kliman entdeckt hat. Und da auch das Management für sie macht. Und die war Support bei dem...
Kliman macht Management jetzt auch noch?
Ja, ja.
Ja, klar.
Und die war Support...
Was macht der nicht?
Und die war Support bei dem Jupiter Jones-Gig jetzt am Dienstag. Und die hat auch 4 Songs gespielt. Und die Frau ist wahnsinnig gut. Die hat eine unglaublich gute Band. Sie hat angefangen zu singen. Und ich so, oh, jetzt schon wieder so ein Singer-Songer, folkiger Touch irgendwie. Stimmlich ist es Singer-Songwriter folkig, aber die Band ist halt sehr Indie, was super ist.
Okay.
Also wirklich großartige Künstlerin Pano mal auschecken, weil das wird echt gut. So, das wird richtig, richtig gut. Wie gesagt, schade, dass sie bei Kliman ist. Hoffentlich kriegt sie ein vernünftiges Booking, dann ist alles gut, glaube ich. Aber cool, dass Kliman sie entdeckt hat, in Anführungsstrichen, und dass die Frau jetzt Musik machen kann. Das muss man vielleicht mal dazu sagen.
Und sie hat sein Netzwerk von 650.000 Instagram-Followern.
Ja, natürlich, klar.
Die haben alle auf jeden Fall Oceans gehört, gucke ich gerade bei Spotify.
Ja, siehst du, ja.
649.000.
Ja.
Ja, cool, werde ich mir gleich mal anhören.
Also, es ist echt, ich finde es sehr gut. Das kann sehr gut werden.
Okay, dann vielen, 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 vielen Dank an unseren heutigen Gast.
Jawohl. Ich habe zu danken. Ich hoffe, für alle, die bis zum Ende zugehört haben, hallo.
Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuschalten. Zahlen werden immer besser.
Ja.
Können uns fast leisten, beim nächsten Mal uns ein Brötchen zu kaufen.
Ich hatte heute schon eins.
Ja.
Habe ich aber selber bezahlt.
Tschüss, ihr Lieben.